Herzlich willkommen zu einer blauen Ausgabe der Medienhölle mit dem Untertitel Backstage. Sie werden regelmäßig, unregelmäßig hier an dieser Stelle blaue Ausgaben vorfinden. Das bedeutet, dass die Medienhölle Ihnen einen Einblick in unsere Gedankenwelt von Philipp Nitsche und mir geben wird. Meist Dialoge, die im Hintergrund stattfinden, die eigentlich mit der normalen Podcast-Arbeit nichts zu tun haben. Aber Sie wissen ja, ich komme aus dem Radio und Radio ist Überraschung, Podcast ist Berechnung. Deswegen regelmäßig, unregelmäßig an dieser Stelle blaue Ausgaben, gelabelt mit Medienhölle Backstage. Folgen Sie also der ersten Ausgabe dieser dann doch ungewöhnlichen Medienhölle während einer Autofahrt und Sie werden erfahren, warum ich eine Vorliebe für Stative habe.
Gut, Herr Wagner. Also, ich möchte dir erzählen, ich habe mir eine Uhr gekauft.
Ja. Auf jeden Fall.
Also du hast ja so Filme mit
Stativen. Laufen wir denn schon?
Wir laufen schon, ja.
Ja, musst du doch sagen, Artikel hier, Paragraph 201.
Ach so.
Du bist 5 Jahre Knast, wenn du das nicht ansagst.
Okay, wir fangen nochmal an, ja? So, Herr Wagner, also ich habe mir eine Uhr gekauft, ja.
Nein.
Du hast so einen herrlichen Fimmel mit Stativen und Kameras und was weiß ich. Und dann war ich euch bei eBay Kleinanzeigen und sehe diese wunderschöne Wanduhr, ja.
Ach so.
150 Jahre alt, in Erstfamilienbesitz.
Wollte nämlich gerade fragen, wo hast du denn die? Aber die ist für die Wand?
Ja, für meinen Flur, weißt du, so, ich habe doch da im Flur so ein Tomo-Werk zu stehen und da drüber hängt so eine blöde IKEA Quarzuhr. Das sieht so, das ist nicht Uhrmacher standesgemäß. Da muss eine vernünftige Uhr hin.
Verstehe.
Und jetzt habe ich die gesehen und der wollte zuerst 600 Euro dafür haben, wo ich gedacht habe, der hat ja nicht alle Latten am Zaun. Irgendwann hat er meinen Namen gegoogelt und merkt, dass ich Uhrmachermeister bin. Naja, was würden Sie denn ausgeben? Weil ich sage an Sie, maximal 100 Euro. Das Uhrwerk ist nichts Besonderes. Das ist ein Hersteller, der hat das millionenfach gebaut, aber sie ist schön erhalten und sie würde bei mir ein gutes Plätzchen kriegen. Ich habe Tatsache die Uhr gekriegt, die habe ich heute abgeholt. Diese Liebe zu Gegenständen und diese Sammelleidenschaft, das hat ja auch irgendwie was, oder?
Jetzt musst du aber mal für mich, der ja jetzt versuchen muss zu imaginieren.
Imaginieren?
Beschreiben, also wie groß ist die etwa? Etwa so groß wie ein Frühstücksteller, oder?
Sie ist etwa 50 Zentimeter groß. Ist ein Pentagon, also von der Form her.
Ja. Ja. Also wie das Pentagon halt, wie das amerikanische Verteidigungsministerium.
Genau. Bloß für die Wand, ja, mit Zeigern.
Und, arabischen Ziffern oder römischen Ziffern?
Es sind römische Ziffern auf kleinen Kacheln aus Emaille. Ja. Und der Rest ist so, ich würde sagen, Glas, keine Ahnung, oder so ein beiger Grundriss. Und drumherum ist es dann noch floral bemalt, so mit Gold und auf schwarzem Holz.
Ah ja, okay.
Also sieht sehr schräg aus, irre eigentlich, ein bisschen bieder.
Und aufziehen mit so hier.
Ja, mit einem Drehschlüssel. Ja, genau. Musst du einmal die Woche aufziehen, bimmelt auch.
Ja. Ja.
Und die Nachbarn freuen sich.
Und da ich so ein bisschen sensibilisiert bin durch verschiedene andere Uhren, die römische 4 ist natürlich keine römische 4, sondern sind 4 Striche. Ne?
Genau.
Das ist, was ich überhaupt nicht begreife. Warum man, also welche Idioten verstehen denn nicht, dass nach einer 3 mit 3 Strichen und dann ein Strich und ein V, dass das eine 6 sein soll? Also es ist doch klar, dass das eine 4 ist. Warum macht man dann 4 Striche? Hast du das irgendjemals mal rausbekommen?
Ja, wir haben eine ganz lange Erklärung in der Uhrmacherschule darüber bekommen. Und ich habe sie komplett vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Entschuldige bitte, aber es ist zu lange her. Und ich habe es immer als unnötig empfunden, mir das zu merken.
Ja, weil es ja sowieso keinen gibt, der da eine römische 4 hinbaut, sondern alle machen diese 4 Striche hin.
Ich habe das nur mal gesehen bei einer Turmuhr in Brandenburg. Die hat irgendein Schlosser das Zifferblatt neu gemacht. Und da ist dann nämlich diese römische 4 und jeder sagt, ja, das sieht komisch aus, was ist, da stimmt was nicht, ja.
Ja, ja.
Die hat es natürlich nie wieder geändert, weil das wäre viel zu hohe teuer, ja, da mit dem Kran nochmal hoch und
ach,
so.
Interessant, oder? Der wollte so eine Art blaue Mauritius bauen. Und damit das Ding eben völlig rausragt und eine besondere Wertigkeit bekommt.
Nee, also jeder, der daran vorbeiläuft, guckt da hoch und sagt,
ja, ja, so wie ein Fehldruck.
Natürlich. Ja, irgendwas ist hier anders. Man weiß es manchmal nicht immer gleich, dass da irgendwas, es stört irgendwie nur im Auge, ja, ist da was, ja.
Also. Ja, aber auch nur, wenn man daran gewöhnt ist, dass da 4 Striche normalerweise sind. Aber selbst wenn da irgendwie nur ein Kringel wäre, wüsste man doch durch jahrelange Erfahrung, dass da die 4 ist.
Wie ist denn das jetzt eigentlich bei dir? Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass du so ein Fimmel mit Stativen hast. Ich habe heute bei dir schon wieder neue Stative gesehen.
Hey.
Die sind nicht neu, aber nee, mit nee, diesem Ausziehen und diesem flügelhaften Beinchen so, habe ich die noch nie bei dir gesehen.
Ja, ja, also ich habe mehr Stative, als ich schon dir je gezeigt habe. Ja, es ist, also auch wenn du das jetzt komisch findest, weil wir uns ja schon so lange kennen, dass ich dir noch nicht alle meine Stative gezeigt habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sogar noch andere Stative habe, die du noch nie gesehen hast.
Du hast mir mal gesagt, du hast einen Kubikmeter Stative. Ist das übertrieben oder?
Nee, ist nicht übertrieben, kommt ungefähr so hin. Und ich habe vor allen Dingen auch ein Richard Gutjahr Stativ. Das ist mein leichtes Stativ, was aber, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es sind hohle Stangen, schwarz lackiert, die ineinander gesteckt werden, aber durch so eine Art Gummizug irgendwie stabilisiert werden, wenn sie ausgefahren sind. Und wenn man sie zusammensteckt, dann schnipsen die Gummis sozusagen in den Hohlraum hinein und haben dann nur noch eine Länge von circa 40 Zentimeter und sind unheimlich leicht, aber ausgezogen eben sehr stabil. Und Richard Gutjahr, der hatte mich irgendwie bei den Medientagen München mal gesehen, wie ich mich abgeschleppt habe mit so richtig schweren Stativen und sagte, was machst du da und warum nimmst du? Und ich sage, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und dann sagte er, hier, bitte schenke ich dir. Also er war spontan irgendwie der Meinung, mir helfen zu müssen und zu wollen und hat das wirklich gemacht und sagte, die werden nicht mehr hergestellt. Und ich habe jetzt ein echtes Original Richard Gutjahr Stativ, so wie du irgendwie wahrscheinlich auch bestimmte Uhren hast, die du mit Personen in Verbindung bringst.
Ja, das stimmt. Ja, ja, gibt es. Ja.
Aber ich bin jetzt nicht irgendwie ein Stativfetischist oder so.
Doch.
Nein, sondern
doch.
Nein, 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 nein. Das ist, ich habe bloß festgestellt, dass es bestimmte Anwendungsbedingungen gibt, wo sich bestimmte Stative besser eignen. Also nicht jede Stativ, also das ist ja das Seltsame, es gibt kein Universalstativ. Und manchmal will ich einfach nicht so viel Gepäck mitschleppen. Dann kommen die 2 an meinen Rucksack ran, die ich jetzt auch dran habe. Dann gibt's welche von Manfrotto, die haben noch nicht mal eine Weltreise durchgestanden, weil die dann ausgeleiert waren. Also da muss man auch ziemlich viel Erfahrung machen. Die lassen sich zwar immer noch verwenden, wenn man mal irgendwo sich hinstellt und ein sehr stabiles Kamera-Equipment drauf bauen will, aber nochmal eine Weltreise mit denen würde ich nie machen. Das waren richtig schwere Dinger. Die haben irgendwie zusammen, dann kann man es auch einzeln ausrechnen, also 20 Kilo. Aber
nicht dein Ernst.
Ja, ja. Und aber das, wenn du dir anguckst, wie so professionelle Kameraleute arbeiten, die haben dann unten sogar noch eine Stabilisierung, so Bänder, dass da auch alles wirklich stabil ist. Aber letzten Endes ist es, kommt es auf den Anwendungsfall an. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich mich hier nicht verfahre. Reden, fahren und gleichzeitig noch überlegen.
Das finde ich schon sehr effizient, was wir hier machen.
Ja, finde ich auch.
Autofahren und Podcast aufnehmen, das ist der Trend.
Ja, ja, den habe ich ja gesetzt.
Ja, ja, dein Trend, Entschuldigung.
Nee, das habe ich ja mal eingeführt als Podcast-Bonus-Track, auch mit Jürgen Kuttner. Das war super. Mit Daniel Buß habe ich das ausprobiert für den Medienmagazin-Podcast. Das wurde immer dankbar angenommen, ganz ehrlich, weil man dann so ein bisschen Making-of-Material hatte. Aber es ist natürlich für den Fahrer, in dem Fall bin ich das ja, eine doppelte Herausforderung, keinen Schwachsinn zu erzielen und gleichzeitig den Weg nicht aus den Augen zu verlieren, beziehungsweise auch andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden und mich selbst natürlich und dich.
Ja, für die Hörer, wir fahren hier gerade an einem geschichtsträchtigen Ort vorbei.
Ja.
Zur linken Seite die letzte Instanz, wo ich nie wieder in meinem Leben nochmal was essen gehen wollen würde. Und zur rechten Seite, weil das Essen unterirdisch war.
Ach so, ehrlich? Ja, meins hat geschmeckt, es war bloß zu teuer für den.
Ja, also ja,
das sind Touri-Preise hier leider. Ja.
Das ist selbst für Touri-Preise war das schon salzig. So.
Und rechts, Evers, verlassen das Gebäude, sag's schnell.
Die Littenstraße, das Amtsgericht der Littenstraße, wo die letzten zwei Schlesinger-Prozesse stattgefunden haben. Und das ist schon immer ein besonderes Erlebnis für Medienjournalisten, sich das anzugucken. Es hat zum einen einen sehr verstörenden Unterhaltungswert auch, muss man mal wirklich so sagen. Diese ganzen Nebengewerke und das alles so ineinander arbeiten zu sehen und aber auch sie in Aktion dort zu sehen, also das hat immer was.
Aber das Gerichtsgebäude ist schon sehr filmästhetisch imposant, ne? Also da sind so Pastelltöne und große Treppen und Säulen Das sieht schon so richtig aus, wie man sich vorstellt, wie so ein eigentlich Bundesgerichtshof oder sowas.
Ich warte immer, dass Manfred Krug gleich reinkommt.
Genau, Anwalt Robert Liebling.
Ja.
Nee, das ist, ich glaube, das ist auch filmisch schon das öfteren Mal benutzt worden.
Hundertprozentig.
Ja, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass es da auch regelmäßig Absagen gibt, weil das irgendwie, wenn das ständig so benutzt wird, um Filme zu drehen, dann kommen die ja gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit. Weil da laufen wir dann ja auch Komparsen rum und bitte nochmal alles auf Anfang. Ja,
oder sowas für am Wochenende gemacht. Dass sie dann für bestimmte Tage dafür einfach haben und dann muss man sich da nachrichten.
Natürlich.
Ja.
Um die Gerichtskasse aufzubessern, kann ich mir das durchaus vorstellen.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, nö, jetzt reicht's uns und wir machen das nicht mehr.
Wir kennen ja die Pressesprecherin.
Ach, scheiße, mal womit fragen? Ich denn rechts rumfahre? Sag mal, sind die denn blöd?
Nee, du bist doch richtig.
Ja, ich bin richtig, aber explizit hat das Ding mir eben gesagt, ich soll rechts. Also, das ist ja komisch. Also, dass Google mich mal irgendwie in eine Sackgasse fährt, weil irgendwie eine Straßensperre nicht eingezeichnet ist. Aber jetzt ist der total verwirrt. Wir fahren doch aber korrekt.
Nee, wir fahren aber auch richtig.
Ja.
Ist alles in Ordnung hier.
Das ist ja seltsam. Wahrscheinlich ist der Amerikaner jetzt hier und verwirrt uns ein bisschen mit seinem System. Keine Ahnung.
Ja, das System weiß etwas, was wir nicht wissen wahrscheinlich. Ja. Aber um nochmal auf diese Stativgeschichten zurückzukommen, ja?
Naja.
Also mich hast du damit total angesteckt, muss ich dir mal ehrlich so sagen. Ich denke in Stativen, wenn ich Aufnahmen mache. Ich habe verschiedene, allerdings will ich sie auch selber bauen. Das ist ja noch der nächste Film, ne? Ja. Mit irgendwelchen Armen und Gelenken und Füßen und sonst was, da was Eigenes kreieren willst für deine Zwecke.
Mhm.
Das ist ausgeartet. Ich bin jetzt bei Stativ 5 oder so. Ja.
Du armseliger, ja. Nee, das ist, also wie soll ich dir das sagen, das hat sich entwickelt. Ich habe angefangen mit dem Holzstativ meines Vaters. Da waren quasi alle Verstrebungen aus Holz, aus den 50er Jahren.
Das hat das Ding auch was.
Ja, das hat was. Und unten war so richtig so ein Piekser, um in Material reinzustechen, was, also ich sag mal, wie Rasen oder so, Halt gibt zusätzlich. Auf Parkett völlig ungeeignet, aber da konntest du dann diese Piekser einfahren und dann war so unten so eine Möglichkeit, dass das eben, wenn es jetzt nicht groß bewegt wurde, war es relativ stabil. Und dann ging es quasi so, wie ich angefangen habe mit Fotografieren, erstmal im Gebrauchtwarenmarkt, den gab es schon zu DDR-Zeiten. Und da habe ich dann uralte Stative, wirklich uralte, mir besorgt. Also auch so mit so schwarz lackierten kleinen Röhrchen und habe damit im Berliner Ensemble sogar fotografiert, als ich da als Schüler bei einer Inszenierung mitmachen durfte. Also Kunst zu produzieren, ist ob beim Film, beim Theater, beim Hörspiel, hat immer was mit Warten zu tun. Also ich denke mal so 80% der Zeit wartet man und in der restlichen Zeit kann man dann, wenn man dran ist, seinen Text aufsagen oder probieren und. Und ich habe zwischendurch aber gern fotografiert. Damals noch auf Schwarz-Weiß-Film, Orvo-Material, NP27 und habe festgestellt, dass auch das nicht wirklich reicht und brauchte unbedingt ein Stativ, damit die Kamera, die ich hatte, nicht verwackelt. Und dann hat sich dann ein Stativ nach dem anderen bei mir angesammelt, weil es gibt immer eins, was wirklich besser ist, ja, aber auch meist teurer ist. Und besser heißt jetzt nicht, dass das Ding fester steht oder so, sondern dass es entweder leichter ist oder das Packmaß kürzer ist, dass man es in irgendeinem Rucksack verstauen kann oder dass es einfach nicht ausleiert. Also viele Stative kranken daran, dass wenn man zum Beispiel eine Videokamera darauf installiert und so einen kleinen Hebel, womit man schwenkt. Das war bei diesem Manfrotto-Weltreisestativ so. Am Anfang konnte man damit sicherlich, also sah man nicht, wenn man schwenkte. Ne? Das war also eine kreisrunde, stabile Bewegung. Und durch dieses ewige Auf- und Abbauen und im Flugzeug haben die das Ding ins Frachtgepäck rumgeschmissen, vermutlich. Irgendwann hat sich das so ein bisschen gelockert. Dann habe ich das mit einem Schraubenzieher wieder festgezurrt. Aber das wurde dadurch ja nicht besser. Ich weiß ja nicht, wie du als Uhrmacher das siehst, aber Gewinde sind ja nicht immer dafür gemacht, um nachgezogen zu werden. Also die Schrauben, irgendwann ist das dann ausgeleiertes Material.
Ja, denn diese Aluminiumprofile, genau. Die sind auch nicht so doll. Ah, scheiße. Und dieses Manfrotto-Zeug ist ja wirklich abartig teuer, ne? Das ist ja pervers, was die für Preise aufrufen.
Ja, zum Glück haben wir uns das ausgeliehen. Da gibt's im Prenzlauer Berg so eine Kamera und Stativ.
Habt ihr da nicht Ärger gekriegt?
Nein, nicht wirklich, weil die wussten, dass das verschleißt. Und also die Miete war dann so, dass sie gesagt haben, also das können wir jetzt gar nicht mehr anbieten, ob wir es nicht zum preiswerten Preis quasi behalten wollen. Also wir zahlen dann noch irgendwie eine Summe X dazu und dann können wir die behalten. Und ich habe dann damals gedacht, klar, ich werde das dann irgendwie reparieren. Ne? Und jetzt habe ich so viel Geld schon reingesteckt und warum soll ich das jetzt abgeben? Und fand den Aufpreis, um es behalten zu können, so attraktiv. Also ich habe die bis heute und ich sag mal so für normale, stabile Standaufnahmen ist das noch geeignet. Aber für einen Schwenk würde ich das nicht mehr benutzen. Also da ist so ein ziemlich teurer Kopf drauf. Ich habe mir mal irgendwann noch einen zweiten Kopf gekauft, den habe ich aber nie wieder gebraucht, weil ich anders arbeite heutzutage. Also es kommt mir nicht mehr darauf an, jetzt Fernsehen zu imitieren. Das war damals ein Fernsehauftrag für die Deutsche Welle und fürs ZDF. Die haben eben so gewisse Standards. Ne? Also da ist so ein Panoramaschwenk, muss eben aussehen wie ein Panoramaschwenk. Heute würde ich denselben Film komplett aus der Hand drehen, beziehungsweise dann, wenn man so gesetzte Interviews hat, also wo Leute einfach nur so stabil irgendwie auf dem Stuhl sitzen, da würde ich dann ganz kleine Stative nehmen, so wie ich es ja auch habe, so ein Dreifuß. Also nee, so ein Einfuß, so ein Einbein mit unten so drei Füßen dran. Das reicht völlig komplett und nimmt auch nicht viel Gewicht weg. Aber es kommt eben auf den Einsatzzweck an. Also wenn ich jetzt als Tourist irgendwie durch Paris latsche, würde ich mir überhaupt kein Stativ mitnehmen, sondern nur so eine Art Saugfußgeschichte, die man dann irgendwo festmachen kann, um vielleicht für bestimmte, also Zeitrafferaufnahmen oder Zeitlupenaufnahmen, eine stabile Kamera zu haben. Ach so, das war zum Beispiel auch so, als ich mal in Ungarn war als 18-Jähriger, da hatte ich auch so ein schweres Stativ mit und habe dann, da gibt's so römische Überreste, also so kleine, so Ruinen, wie auch in Rom selber oder auch in anderen Städten, wenn die so buddeln, zum Beispiel in Wien, man findet immer irgendwelche Sachen, die Römer früher schon mal gebaut haben. Und so gibt's auch in Budapest direkt so, das nennt sich römisches Ufer, so eine kleine Anlage. Aha. Und da habe ich mich hingestellt und habe dann eine sowjetische Schmalfilmkamera raufgebaut und wollte, weil ich allein war, es war mal so ein Urlaub, wo ich mal ganz allein durch die Gegend gefahren bin, wollte ich so durchs Bild laufen, also quasi so ein Vorläufer von Selfie. Ne? Und dann kam sofort so ein Parkwächter, so ein Museumswächter und hat mich voll gelabert auf Ungarisch, ich habe gar nichts verstanden. Und letzten Endes habe ich dann begriffen, dass der mein Stativ als Profi-Ausrüstung empfunden hat und wollte von mir eine Gebühr haben. Und ich sagte immer, nein, Tourist. Und das wollte er mir nicht glauben, weil kein Tourist war damals so blöd und schleppte quasi ein Stativ mit sich rum. Was ja inzwischen alles ganz anders geworden ist, weil die Stativindustrie...
Stativ?
Naja, also das ist unglaublich, was man alles für verschiedene Stative bekommen kann.
Ich bin davon angefixt. Ich gucke mir das auch... unheimlich gerne an diese Anwendungsvideos und denke, oh ja.
Ja, und dann gibt's dann natürlich auch auf YouTube so Fotografen, die dir dann sagen, also wenn du irgendwie eine Bergtour planst, ist das das optimale Stativ?
Ah, ja, ja.
Und dann lasse ich mich natürlich irgendwie reinquatschen in sowas. Von Rollei habe ich mir neulich 2 Stück gekauft mit orangenem Elementen und die sehen richtig schmuck aus, aber ich habe die noch nie wieder benutzt. Ja. Ja, das ist leider, ja. Ah, ja, so ist es.
Ich wusste das, ja.
Ja, das hat doch was Ästhetisches. So wie, ich meine, du hast ja auch mehr als eine Uhr. Damit kann man aber angeben, mit Stativen kann man nicht wirklich angeben. Also das ist ganz seltsam. Da kommt jetzt nicht jemand und sagt, oh, du hast ein toll. Du bist der Erste, der mich darauf anspricht. Quasi.
Du wirst aber lachen, als ich Lars Maibaum neulich in der Sendung hatte. Ich hatte ja eins meiner selbstgebauten Stative dabei. Und da war so ein ganz besonderer Kugelkopf drauf.
Ja.
Irgendwas ganz Altes aus den 60ern,
ja.
Aber unfassbar stabil. Deswegen habe ich es bei eBay geschossen für 15 €. Und er war hin und weg von diesem Kugelkopf. Er wusste sofort, welcher Hersteller das ist. Mhm. Auf dem Knebel war das irgendwie ersichtlich, ja. Und also fand das ganz toll. Und ich meine, dafür, dass das aus Resten gebastelt war, ja. Aber ja, interessant. Ein Projekt, was ich gerade am Laufen habe, das verbindet Uhren und Stative. Und zwar habe ich von einem Trommelschreiber ein Trommelschreiber-Uhrwerk mir gekauft.
Muss also, ich jetzt erklären, was ist das?
Was für Luftfeuchtigkeitsmessgeräte aus Museen, ne?
Ach so.
So aus,
ah, Trommelschreiber.
Genau.
Jetzt kapier's.
Und das habe ich, da habe ich eine Halterung für gebaut und dann ein Gewinde, ein Stativgewinde oben aufgesetzt. Und da möchte ich dann irgendwann mal so Zeitraffer-Hyperlapse-Aufnahmen mitmachen, wo man mich in der Werkstatt arbeiten sieht, in so und so vielfacher Geschwindigkeit, und das dann in einem Schwenk, also ein automatisierter, mechanisch automatisierter Schwenk, das laufen lassen. Das ist völlig bescheuert, aber ich werde es wahrscheinlich einmal in meinem Leben nur gebrauchen. Aber ich bin nachts wach geworden und wusste, ich muss das bauen. Kennst du sowas?
Ja, klar. Also, dass ich nachts aufwache, sowieso. Aber genau das ist mein Plan. Du wirst es nicht glauben. Der höchste oder der stärkste Wunsch in meinem Stativleben ist jetzt nicht wirklich ein Stativ im klassischen Sinne, sondern so eine Gleitschiene von Edelkrone, womit du mit einer App programmieren kannst, wie sich die Kamera in welcher Geschwindigkeit wie bewegt und dreht.
Dass die DJs alle benutzen, ne? Ja, ja.
Das heißt nicht, ob die. Nee, mir geht's darum, ich bin ja immer noch dabei, Visual Radio zu optimieren, ne? Also ich war heute bei dir oder durfte bei dir sein, abgesehen davon, dass das Licht immer noch nicht optimal ist. Das ist so, hat den Charme einer Tiefgarage gehabt, ne? Muss ich mal sehen, wie ich das irgendwie hinkriege.
Das mag ich aber, diesen Vergleich. Wir sind ja quasi der Radio- und Medienuntergrund, ja?
Ja.
Und so ein bisschen was leicht zwielichtig.
Nee, aber dadurch ist es zu flach, das Licht, und wichtig wäre, der Hintergrund sollte möglichst absaufen, also da sollte es dunkel werden. Und dass man im Fokus euch hat und dann diese bunten Lichter vom Mischpult, weißt du, und sowas, das kommt ganz gut. Und dann noch kreisende Bewegung, das wäre optimal. Also wenn so die Kamera um euch rum 360 Grad so beobachtende, langbrennweitige Aufnahmen macht, dazu muss man natürlich die Schärfe nachziehen, denn je länger die Brennweite, umso übler nimmt so ein System ja, Abstandsunterschiede, also da muss man irgendwie auch eine Automatik, die sofort nachführt, anwenden oder eben darauf verzichten, so ein unscharfes Paket.
Wir machen
Paket
das wie Schlingensief damals mit seiner durchgeknallten Talkshow, wo sich das alles, die Couch immer gedreht hat im Kreis.
Ja.
Und dann war das eine bescheuerte Talkshow. Kennst du die noch?
Wenn das ist, was er an der Volksbühne gemacht hat, wo auch immer Harald Schmidt war, dann weiß ich, was du meinst. Das war auch die Zeit, als er irgendwie Chance 2000 oder so eine Partei gegründet hatte, wo er aufgerufen hat, zum Wolfgangsee zu kommen und dass alle dann mit einmal ins Wasser gehen, damit der Pegel des Sees sich anhebt, um irgendwie den Urlaubsort von Helmut Kohl zu fluten. Also das ist natürlich blanker Unsinn, weil du kannst gar nicht so viele Leute, glaube ich, in den Wolfgangsee reinschubsen, damit dieser Wasserpegel steigt. Aber diese Aktion dahinter, ja, die war schon sehr irre. Also wenn ich die jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Aber ungefähr so war es. ja, er war ein genialer Provokateur, der aber auch ganz lieb war. Also das war, der hat auch irgendwie so eine Sache in der U-Bahn gemacht, kann ich mich erinnern, bei MTV. So eine völlig komische Sendung.
Der war immer so ausbalanciert zwischen Wahnsinn und Nahbarkeit am Menschen. Das fand ich toll.
Ja, ja, ja. Und vor allem hat er auch einen politischen Instinkt gehabt, also auf der richtigen Seite zu stehen, sage ich jetzt mal. Was ist schon die richtige Seite? Aber ich sag mal, auf der Seite der die keine Stimme haben. Nämlich der Arbeitslosen, der Underdogs, der Leute, die benachteiligt sind in einer Gesellschaft und. Und das hat mir auch gefallen. Aber er war schon, also verrückt will ich das nicht nennen, weil verrückt hat sowas Pathologisches, sondern er war im Sinne verrückt von, im eigentlichen Wortsinn. Also er verrückte sich, um eine andere Perspektive zu bekommen. Und das fand ich ganz angenehm. Und dann hat mich sein letztes Interview im Spiegel so ein bisschen berührt. Da war schon klar, dass er irgendwie nicht mehr lange zu leben hat. Und sagte,
schwer vom Krebs gezeichnet.
Und sagte diesen Satz, im Paradies kann es gar nicht so schön sein wie auf der Erde. Und da ist was dran. Eigentlich ist das eigentliche Leben, wenn man es richtig leben kann, mit all seinen Facetten, mit all seinen Farben, mit all seinen Formen, mit den Lebewesen, die hier sind, das ist ja unglaublich. Man braucht nicht dieses Paradies, sondern das ist schon auf der Erde. Ne? Man muss es sich bloß irgendwie gestalten können. Dazu braucht man natürlich bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und daran hat er eben gearbeitet, dass da irgendwie vielleicht mehr Gerechtigkeit in der Welt ist.
Ach, dieses letzte Interview von Regine Hildebrand hat mich berührt, ne? Wo sie schon total abgemagert war und man auch wusste, dass es, da ist nicht mehr viel Zeit. Ja,
ja. Ja.
Klar und
reflektiert. Ich habe leider auch so ein letztes Interview mit ihr, da hat sie schon eine Perücke getragen. Und da dachte ich auch, also irgendwie ist das schade, warum, man hat so den Eindruck, es stimmt natürlich nicht, warum immer die Besten zuerst gehen. Ne? Man hat eben diesen Filter irgendwie und denkt, warum.
Aber bei der stimmt das, jetzt mal ernsthaft. Die hat alles vorhergesagt. Ich habe ja so alte Sachen, Talkshows, die hat alles vorhergesagt, was jetzt eingetreten ist an sozialer Ungerechtigkeit.
Ja, aber auch die Bösen kriegen Krebs. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so eine also ein Muster ist, dass nur die Guten früher
antreten. Nein, das natürlich
so meine
nicht.
Ich das, aber man hat den Eindruck, wenn man so viele zu früh gehen sieht, dass das immer die Besten sind und dass die Doofen sich vermehren, erstmal schneller als die Klugen und Sensiblen. Und dass das irgendwie Leute, die man nicht leiden kann, belohnt werden mit einem langen Leben.
Naja gut, jetzt könnte man mal das als wissenschaftlichen Ansatz wählen. Nein. Und sagen, jemand, der mehr eine Ellbogenmentalität an den Tag legt, hat vielleicht auch mehr Einkommen, hatte mehr Zugang dadurch zu medizinischer Versorgung. Ja?
Das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass Menschen wie, nimm nur Manfred Krug, ja, der war eine sehr ambivalente Figur, also den würde ich weder als gut noch als böse bezeichnen, aber der war ja nun sehr vermögen und ist auch nicht so alt geworden, hatte relativ, glaube um die 60 herum einen Schlaganfall, wo man sich fragte, warum, ne? Also was hat ihn gestresst quasi oder was hat die Adern so porös werden lassen?
Die Zigarren vielleicht?
Naja, das ist eben so eine Frage. Aber er hatte eben höchstwahrscheinlich, mutmaßlich, Zugang zu guter medizinischer Versorgung. Und dann sieht man aber auch, dass Leute, die reich sind, eben auch nicht länger auf diesem Planeten sind, nur weil sie reich sind. Sondern das hängt auch mit vielen anderen Faktoren zusammen. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass man da ein wissenschaftliches Muster findet. Weil auch Leute zum Beispiel, die Auschwitz überlebt haben, ja, die haben vielleicht Auschwitz überlebt, weil sie eben so stabil sind von ihrer Konstitution her und nicht, weil sie Geld hatten, sich hinterher wieder zusammenflicken zu lassen oder so, weißt du. Und die sind, also ich habe einen Auschwitz-Häftling noch interviewt, Kurt Goldstein, der ist auch super alt geworden und war jetzt auch nicht so vermögend, der war Intendant von Stimme der DDR, Deutschlandsender, ich weiß gar nicht jetzt, das war die Zeit des Wechsels von Deutschlandsender zu Stimme der DDR. Der hat sicherlich eine gute Rente gehabt, aber er war jetzt nicht so, dass er sich hätte irgendwie in so einen Jungbrunnen werfen, um dann, weiß ich nicht, 90 Jahre alt zu werden. Er hat leider jetzt das exakte Lebensalter nicht im Kopf. Aber es gibt eben dann doch immer wieder so für mich Momente, wo ich denke, warum stirbt der jetzt und nicht ein anderer? Ja, also das ist jetzt ein ziemlich komischer Gedanke, wenn ich das jetzt so laut sage.
Nee, ich glaube, jeder für sich hatte diese Gedanken schon mal. Nur man redet halt über so etwas nicht sonst. Ja, ja, interessant. Muss ich auch mal drüber nachdenken.
Also ich wünsche keinem einen Tod, das meine ich jetzt nicht, sondern wenn man so vergleicht und dann noch vor allen Dingen die christliche Lehre im Hinterkopf hat, also nicht, dass ich gläubig bin oder so, aber ich frage mich manchmal, warum Leute, die sich aufopfern, die von ihrer Seele her wirklich gut sind, ne, eher sterben als Arschlöcher.
Und gefühlt jedenfalls.
Ja, natürlich gefühlt. Und dann denke ich mir, nee, wenn das wirklich einen Gott gibt, warum holt er zu früh Leute einfach zu sich? Und dann denke ich mir, vielleicht ist das ja eher ein Beweis, dass es doch keinen Gott gibt. Ne?
Ja.
Aber wenn man jetzt vielleicht so religiös ist und meint, das ist ja hier nur ein Durchgangsstadium, dann ist es ja egal, wann man geht eigentlich. Ne? Wenn man genug Bonuspunkte gesammelt hat, um beim jüngsten Gericht zu bestehen, dann ist es ja wirklich egal.
Ich glaube, wenn diese Brücke sollten wir nicht gehen.
Nee.
Man sollte aus seinem Leben, was man hat, viele Momente versuchen herauszuziehen, dass man sagen kann, man hat auch gelebt. Also würde ich das. Gott, ich klinge wie.
Ja, aber nicht auf Kosten irgendwelcher so anderer Menschen.
Nein. Das natürlich nicht. Das.
Aber viele Arschlöcher machen das ja, ne? Ja. Die beuten andere aus oder weiß ich nicht, Stichwort Mafia, ne? Also da denke ich mir, warum? Warum gibt es Leute, die andere Leute gerne unterdrücken, um den eigenen Machterhalt zu forcieren? Und was ist das Schöne, Macht über Menschen zu haben? Also meine ideale Konstellation in kreativen Prozessen ist, dass alle auf Augenhöhe sind im Team, aber jeder etwas Besonderes einbringt, sodass das Projekt, an dem man arbeitet, natürlich reicher wird durch die Arbeit des anderen. Und nicht, dass man so eine zentrale Struktur hat. Ich bin der Chef, ich bin der Ansager und du machst, was ich dir sage. Ja.
Ist mir aber oft schon untergekommen, dass ich gedacht habe, derjenige füllt mit dieser vermeintlichen Macht ein Loch. Also das ist derjenige braucht, um sich gut zu fühlen. Was ich schrecklich finde, ja. Also es ist eigentlich eher eine ganz traurige Existenz, wenn jemand
das auslebt. Was könnte das sein? Also nehmen wir mal eine fiktive Person X, die ihm gerne Macht ausübt. Was könnte die damit füllen? Schlechtes Aussehen, oder?
Nein, mangelndes Maß an Aufmerksamkeit, an gesehen werden.
Ja, aber auch das ist ja schon mal eine Voraussetzung. Warum muss man gesehen werden? Warum muss man dieses Gefühl in sich aufsaugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen? Also wenn man Radio macht, will man natürlich Aufmerksamkeit haben. Ne? Dann gibt man alles.
Aber das ist doch der Hauptantrieb von fast allen Medienschaffenden. Da geht es ja nicht immer nur ums.
Aber wenn es rotlich aus ist, brauche ich doch keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist doch schön, wenn man sozusagen in die Anonymität zurückfällt, Kräfte sammelt für den nächsten Auftritt, sage ich mal. Ich verstehe das, also auch Schauspieler, wenn das Kommando kommt und aus, ja, und die nach Hause gehen, dass sie es schön finden, in der U-Bahn erkannt zu werden oder wenn die U-Bahn fahren. Also, dass sie angesprochen werden, auf der Straße Autogramme geben können. Viele sagen, das ist lästig und dass sie es brauchen irgendwie, verstehe ich als Berufskrankheit. Aber doch nicht, kann mir doch keiner sagen, dass das schön ist, ständig überall erkannt zu werden.
Tja, aber naja, nee, es ist auch eine Art von Machterhalt. Ich habe die Macht, gesehen zu werden, ich habe die Macht, gebucht zu werden. Also es ist ein Hamsterrad, ein Kreislauf des Traurigen irgendwie. So würde ich das sehen, ja.
Ja.
Oder?
Na, also, wie gesagt, das ist nicht meine Welt. Also deswegen bin ich auch beim Radio, weil ich das schön finde, quasi komplett in die Anonymität zu rutschen.
Machtmissbrauch gibt es ja auch beim Radio. Und Leute, die über andere Macht ausüben, gibt es ja auch beim Radio. Das haben wir beide schon genüge kennengelernt.
Ich wollte nur sagen, dass ich anders strukturiert bin, dass ich es schön finde, wenn das Rotlicht aus ist, dass ich dann ich bin Ja, nicht, dass ich vor dem Mikrofon nicht ich bin, aber ich bin dann ein anderer, auch eine Facette von mir, natürlich. Aber ich bin auch wirklich froh, dann privat sein zu können. Und ich brauche diesen ganzen Zauber drumherum nicht. Ich verstehe aber, dass der Marktwert für jemanden, der gebucht werden will, gerade auf dem freien Markt, natürlich sich auch über die Klicks und Follower heute definiert. Aber ich bin glücklicherweise noch reingerutscht in diese ganze Szene, als das noch nicht so wichtig war, als auch die Quotenmessung im Radio viel zu ungenau war. Heutzutage kannst du ja jeden Livestream anhand der Logfiles identifizieren und dann siehst du, welche Sendungen funktionieren und welche nicht funktionieren, zumindest bei diesem Internetpublikum. Diese Media-Analyse zweimal im Jahr, die ist ja nach wie vor relativ ungenau. Aber ich find's entspannt, in der Versenkung zu sein. Und es irritiert mich eher, als ich mal im Krankenhaus war, also jetzt nicht als Patient, sondern als Besucher, sagte dann die Schwester, ihre Stimme kenne ich. Und ich sah, das kann ja gar nicht sein. Also, ne? Und dann sagte sie, doch, machen Sie irgendwas beim Inforadio. Und dann sagte ich, ja, ne, die Sendung. Und dann dachte sie, ja, die höre ich immer um 3.05 Uhr. Und das war damals noch, da wurde das Medienmagazin auch nachts wiederholt. Und dann dachte ich, guck an. Also ich war auch dankbar, dass sie sich offenbarte. Aber ich fand das irgendwie creepy, also identifiziert zu sein, dass man mich anhand der Stimme orten konnte.
Naja, ist das creepy? Nee.
Ja, naja, weil, also jetzt mal im Ernst. Also wenn jemand im Fernsehen ist und eine regelmäßige Sendung hat, dass der irgendwie erkannt wird, ist ja logisch. Aber Radio ist ja so ein Nebenbei-Medium und die Stimmen sind auch alle, ich will nicht sagen eng beieinander, aber man hat ja kein Stimmengedächtnis in dem Sinne. Also vielleicht doch, aber eben nicht so wie ein Gesichtsgedächtnis. Weil wir nicht darauf trainiert werden, außer bei vielleicht Menschen, die nicht gut sehen können, dass da, ups, jetzt muss ich mal kurz hier die Spur wechseln, ohne das Auto zu rammen. Wir sind ja eher darauf optimiert, Leute am Gesicht zu erkennen, als an der Stimme. Also von der Stammesgeschichte her.
Ja.
Und dass man trotzdem, wenn man plötzlich ein Gesicht sieht zu einer Stimme, dann jemand an der Stimme erkennt. Normalerweise ist es ja so, also ich erzähle gerne die Geschichte, vielleicht habe ich die auch schon mal bei dir erzählt. Jürgen Jungs, der hat eine sehr markante Stimme bei der Hey Music, einer Wertungssendung beim SFB. Ich mochte die. Die hatte so einen kleinen Kicks in den Frequenzen und ich mochte es einfach so. Und dann, nach der Wende, hatte ich die Gelegenheit, ihn kennenzulernen, aber ich hörte ihn erst und drehte mich um und fand das passende Gesicht nicht dazu.
Ah, ja, ja.
Weil ich eine andere Vorstellung von der Stimme hatte.
Ja.
Also eine andere Vorstellung nicht von der Stimme, sondern vom Aussehen des Menschen, dem die Stimme gehört. Und dann hatte ich so das Gefühl, manchmal, das sieht man ja mal, also wenn man so synchronisierte Filme sieht, dass eine Stimme mehrere Charaktere synchronisiert. Und Manfred Krug hatte mal bei dem DEFA-Film Eolomea einen bulgarischen Haupthelden synchronisiert. Und das passte überhaupt nicht, weil ich immer Manfred Krug sah.
Ja, 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 ja.
So, und hier war es eben umgekehrt. Ich hörte die Stimme und sah aber nicht die passende Person dazu. Und das hat mich dann echt enttäuscht. Also nicht, dass... Also ich habe, glaube ich, dem jungen Jungs das auch mal erklärt, was ich damit meine. Das ist so, wie wenn du ein Buch liest, meinetwegen Harry Potter. Liest du alle Bände und dann gehst du ins Kino und dann denkst du, oh, das ist ja ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ja,
ja, ja. Ja.
Und so ist das mit Radiostimmen, wenn man die sieht, dann denkt man, oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Es ist meist eine Enttäuschung, auch wenn die Leute toll aussehen. Es ist einfach ein anderes Gesicht. Und wenn du dann Synchronsprecher siehst, ja, und dann denkst du, ach, so sieht er aus.
Ja, das stimmt.
Ja, nicht, ich sag mal, das ist nicht der Regelfall, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen ist man dann doch irritiert zumindest. So, jetzt muss ich mal das Gebläse anmachen, mal sehen, ob das Rauschen hier raufkommt.
Ja, ich probiere mal alles aus jetzt.
Genau. Und insofern hast du jetzt eine Stimme mit einem Gesicht, was du dir nicht vorgestellt hast, glaubst aber die Stimme zu kennen, wie diese Schwester im Krankenhaus, nimmst dir ein Herz und fragst, kann es sein, dass sie im Radio arbeiten?
Jetzt wüsste ich zu gerne, wie die Hörer sich deine Stimme oder das Gesicht zu deiner Stimme vorstellen. Die werden es wahrscheinlich googeln und sagen, ach, so sieht der Typ dann
ja, aus. Ja, und das ist meist eine Enttäuschung. Also wirklich.
Naja, das ist nicht so.
Ja, nicht also, so vertrau mir mal. Das ist, also, das, ich meine, ich habe ja öfter mal Publikumskontakt und dann sagen jetzt, ach, so sehen sie aus. Ja, und so. Also, das ist das. Ja, das, die sind einfach ehrlich, ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber weil ich um dieses Phänomen ja weiß, dass man sich immer was anderes vorstellt.
Aber das fand ich noch nie schlimm, sowas. Interessanter Exkurs.
Ja.
Na gut, also jetzt sind wir am Ende unserer Aufnahme. Wir sind noch am Ende unserer Wegstrecke. Ich bin sehr gespannt, wie diese Aufnahme geworden ist. Und ja, dann hören wir uns bald wieder zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle. Ich muss sagen, das war ein interessanter Exkurs über Stative, sich eine Viertelstunde zu unterhalten. Ja? Da soll mal einer sagen, wir hätten nicht auch alle so ein Fimmel. Ja,
ja, also, obwohl man da sicherlich noch mehr ins Detail hätte gehen können, ja, weil das, die Welt der Stative ist voller Missverständnisse. Ja,
nee, dann machen wir mal ein YouTube-Video drüber.
Nein, ja. Nein.
Doch.
Nein.
Doch. Wir suchen uns Stativen bis zum Abwinken. Und dann werden die ganzen Stative auf den Tisch gepackt. Ja?
Nein, also dann, nein, dann gehe ich ja in die Welt ein als Stativfetischist. Das will ich überhaupt nicht. Mein Lieber.
Na, wir sind facettenreiche Fetischisten. Ja.
Nein, ich bin einfach jemand, der gerne was ausprobiert und dann sich aber von Sachen auch nicht trennen kann. Normalerweise müsste ich.
Fetischismus.
Naja, trennen kann, weil er denkt, er kann es nochmal gebrauchen. Also, ja. Dass der Anwendungsfall X kommt, wo man dieses eine exklusive Stativ wirklich mal optimal ausnutzen kann, das passiert sicherlich. Also, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Heute zum Beispiel hatte ich ja drei verschiedene Stative mit und es war auch gut so. Also man weiß es vorher nicht, man kann sich noch so sehr vorstellen, wie ist es denn, aber letzten Endes kann man es nur vor Ort wirklich probieren. Wie gesagt, das ganze Internet ist voll mit Fotografen, die Stative empfehlen und auch testen und die sagen dann auch mal, so ein Stativ muss das ganze Leben reichen.
Nee. Funktioniert ja leider nicht.
Aber die haben damit recht. Das ist eine Investition, wenn man einmal sich Mühe macht, sich zu überlegen, welches Stativ brauche ich für welchen Fall und sich dann das kauft, wenn es am preiswertesten ist zum Beispiel. Meinst du nicht, dass ich hier besser?
Ja, hier bist du richtig.
Weil schon wieder Google mir was anderes vorschlägt.
Ist ach so, ja.
Unglaublich.
Das ist total bescheuert.
Ja, weil ich so ja auch viel besser wieder rausfahren kann. Bin ich schon der Meinung, dass man, das ist wie mit Schuhen. Natürlich gibt es den Universal-Allwetterschuh, ne? Aber zum Tanzen eignet sich möglicherweise der Schuh besser als zum Joggen der. Ne? So ist es auch mit Stativen. Vielleicht kann man damit glücklich werden jetzt am Ende der Autofahrt. Oder nimm nur Reifen. Ne?
Nee, das machen wir irgendwann bei der nächsten Podcast-Folge Schluss jetzt. Wir hören uns demnächst wieder zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.